Hallo Yasuna, aktuell heute zu Gast haben wir bei Bermuda Funktionar Michael Schlecht, den Abgeordneten der Linken von Mannheim im Bundestag. Und wie ihr wisst, haben wir im Zusammenhang mit Wahlkämpfen auch schon öfters Interviews gemacht, auch im Zusammenhang auch mit Vertretern des Zukunftsforums, mit Vertretungen anderer politischer Parteien und auch im Zusammenhang mit dem Diskurs um das Kommunalwahlprogramm. Heute wird es hauptsächlich darum gehen, den Stand der Dinge, Entwicklung des Widerstands gegen die Abwälzung der Krisenkosten auf die Beschäftigten und auf die Ärmsten zu besprechen, wie weit die Vorbereitungen für einen heißen Herbst gediehen sind, welche Bündnisse es gibt, mit welchen Forderungen und vielleicht noch ein paar Sätze zu den Auseinandersetzungen, sind die Haltelinien, wenn es Zusammenarbeit mit SPD und Grünen gibt. Da gab es ja am Ende einen inhaltlich interessanten Parteitag in Nordrhein-Westfalen. Wie sind deiner Meinung nach die realen Chancen, um den Widerstand gegen das Sparpaket und die insgesamt asoziale Politik der Bundesregierung im Herbst zu entwickeln?
Wir sind seit wenigen Tagen deutlich gestiegen, und zwar weil der DGB auf seiner letzten Sitzung am letzten Dienstag beschlossen hat, den Herbst jetzt sehr, sehr systematisch anzugehen. Und der DGB und insbesondere da Verdi und die IG Metall, aber auch die anderen Einzelgewerkschaften bereiten Aktionswochen vor für die Zeit vom 24. Oktober bis zum 13. November. Und in der Zeit zuvor, also das wird im Wesentlichen dann der September und dann bis zum 24. Oktober, im Oktober dann sein, geht es darum, eben Vorbereitungen zu treffen, vor Ort in den Betrieben zu informieren. Ich weiß, dass auch in einigen Bereichen, bei Verdi und auch bei der IG Metall, jetzt bereits im Juli auch damit begonnen wird, mit Funktionärskonferenzen auf diese Auseinandersetzung im Herbst vorzubereiten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, wenn es gelingen sollte, einen breiten Widerstand zu organisieren, dann nur im harten Kern mit diesen gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen, weil eben dort ganz einfach eine ganz andere Möglichkeit im Hinblick auf die Breite besteht. Wenn eben
eine Zwischenfrage, was werden dabei die Hauptforderungen sein?
Na, die Hauptforderungen werden sein, in der Tat dieses unsoziale Sparpaket wieder zurückzunehmen. Da gibt es, ist ja der bekannt, da gibt es eine ganze Reihe von Verschlechterungen, die dort drohen. Hartz, keine Übergangsgelder mehr bei Hartz IV, der sofortige Absturz im Hartz IV-Niveau. Dann soll es kein Elterngeld mehr geben für Hartz IV-Empfänger. Dann soll es keine Rentenversicherungsbeiträge mehr für Hartz IV-Empfänger gezahlt werden. Und so gibt es eine ganze Reihe von weiteren Punkten. Das wird sicherlich alles abgelehnt. Aber die Kampagne für den Herbst ist deutlich breiter angelegt, zumindest soweit ich das aus Verdi verfolge. In Verdi wird ja bereits seit März, April an diesem Projekt auch gearbeitet. Da geht es natürlich dann um die Gesundheitspolitik, also auch sehr stark in den Vordergrund zu stellen, die Alternativen für eine andere Gesundheitspolitik, eine Bürgerversicherung und dergleichen mehr, die ja jetzt momentan hochaktuell sind, in Anbetracht dessen, dass ja jetzt Beitragssatzerhöhungen drohen, dass jetzt droht, dass bei zukünftigen Beitragssatzerhöhungen die Arbeitgeber nicht in Haftung genommen werden, sondern dass es Beitragssatzerhöhungen nur bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gibt, um nur so ein, zwei Stichworte jetzt zu benennen. Und das ist ja schon auch eine Form der, wie diese Kopfpauschalenlogik dann auch verbreitert werden soll. Und es wird weitere Themen geben, wie das Desaster bei den Kommunalfinanzen. Das ist gerade auch in Verdi natürlich ein sehr spannendes Thema, weil natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die bei Verdi organisiert sind, eben gerade auch bei den Kommunen eben auch beschäftigt sind und sich ihre Situation droht deutlich zu verschlechtern. Also das wird alles Thema sein und das wird alles Thema sein, versuchen, dagegen den Widerstand zu organisieren und da den Widerstand hochzuziehen, zum Beispiel eben gerade was Kommunalfinanzen betrifft, dafür einzutreten, dass es zu einer anderen Besteuerung kommt, dass Reiche und Vermögende viel stärker besteuert werden. Am liebsten wäre mir natürlich, dass man an einer Verbreiterung die Forderung hinkriegen würde, dass wir alle für eine Millionärsteuer sind. Aber ich sage mal so, wenn man es schafft, insgesamt schon für eine Wiedereinführung der Vermögensteuer insgesamt zu werben, würde ich das auch schon für sehr gut befinden. Und ich glaube, dass diese ganzen Aktivitäten, die da im Herbst jetzt anstehen, wie gesagt, sehr zentral durch diese gewerkschaftlichen Prozesse bestimmt sein werden und dass die Sozialproteste, dass die verschiedenen Organisationen, die es da bisher gibt, die sich ja auch zum Teil schon wieder, wo es ja auch gewisse Spannungen gibt, wo auch morgen ein Treffen in Kassel ist, um dort weiter darüber zu diskutieren, wie man sich da weiter aufstellt. Da wird es ganz zentral darum gehen, sich im Grunde genommen um diese gewerkschaftlichen Aktionen herum zu gruppieren und diesen Prozess nachhaltig mit zu unterstützen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, nur so kann man eine bestimmte Breite auch hinbekommen. Und nur mit einer Breite hat man Chance, tatsächlich auf diesen gesetzgeberischen Prozess Einfluss zu nehmen. Am Ende ist ja vorgesehen, auch am 13. November, mindestens hier in Baden-Württemberg eine Demonstration in Stuttgart. Ich gehe davon aus, dass auch in anderen Bundesländern Demonstrationen dann abschließend geplant werden, um eben damit auch auf den parlamentarischen Prozess Einfluss zu nehmen. Und man muss natürlich ganz genau wissen, wenn man es nur schafft, mal vielleicht 100, 200.000 Leute, 300.000 Leute zu mobilisieren, wird das auf den gesetzgeberischen Prozess nur eine sehr begrenzte, möglicherweise überhaupt keinen Einfluss haben. Wenn man wirklich eine Chance haben will, dass man von der Straße heraus auf das Parlament Einfluss nehmen will, dann muss man ganz andere Größenordnungen hinbekommen. Und das sollte das Hauptaugenmerk sein, auch bei der Frage, wie man das gesamte Bündnis organisiert.
Es ist ja an der Stelle nicht nur daran gedacht, wieder größere zentrale oder dezentrale Demonstrationen zu machen, sondern auch zum Beispiel die symbolische Umzingelung einer Bank zur Unterstützung der Forderung Banken demokratisieren. Und was ich in dem Zusammenhang überhaupt nicht verstehe, ist, warum die Gewerkschaften untereinander europaweit sich nicht abstimmen. Jetzt stehen schon die nächsten Aktionstage, Generalstreikstermine in anderen Ländern fest. Es steht eine zentrale Demo in Brüssel fest vom Europäischen Gewerkschaftsverbund. Was mir aufgefallen ist, dass das alles an unterschiedlichen Tagen stattfinden soll.
Ich weiß, dass in Verdi seit März, April überlegt wird, für den Herbst sehr stark mit der Orientierung zu mobilisieren, wir gehen in die Betriebe und wir machen Aktionswochen in den Betrieben heraus und versuchen über die Betriebe, und da ist ja die Organisationsmacht der Gewerkschaften, versuchen wir vor allen Dingen unsere Mitglieder zu mobilisieren. So, und das ist jetzt in den letzten Monaten eine Diskussion und vorbereitende Arbeiten gewesen und mitten in diese vorbereitenden Arbeiten hinein, wo eine gesamte Organisation mit über 2 Millionen Mitgliedern versucht wurde, darauf auszurichten, kam dann der Vorschlag vom EGB, angestoßen auch über südeuropäische Gewerkschaften, am 29. September einen europaweiten Aktionstag zu machen. Und das passt einfach schlichtweg in die deutsche Planung nicht hinein. Das ist dann später gekommen und das muss man jetzt aber gar nicht, finde ich, überdramatisieren, sondern jetzt geht es eben darum, den 29., der wird eben dort gemacht, wo er gut hineinpasst von der Planung. Und ich finde, das Wichtige hier in Deutschland ist, dass man sich hier Zeit nimmt, dass man hier ausgiebig Zeit nimmt, in den Betrieben zu diskutieren, dass man versucht aufzuklären, um dann wirklich gute Aktionen hinzukriegen, weil das Entscheidende ist nicht, die Schnelligkeit ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist auch nicht, ob man nun letztendlich die richtigste Forderung irgendwo transportiert, sondern das Entscheidendste ist, dass die Richtung stimmt und dass man viele, viele, viele Menschen auf die Straße bringt. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn das nicht gelingt, wenn es, wie gesagt, nur bei ein paar hunderttausend Leuten bleibt, dann wird man am Ende auf den politischen Prozess keinen Einfluss nehmen. Masse entscheidet.
Was sind deiner Ansicht nach die Hauptgründe, warum die Masse der Hauptbetroffenen sowohl von Hartz IV und der Vergrößerung der Armutspolitik als auch der zunehmenden Billiglohn- und Zerschlagung der Tarifpolitik, was sind deiner Ansicht nach auch jetzt vielleicht im Hinblick auf Mannheim gesehen, wo wir in Betrieben relativ schwach noch vertreten sind, in deiner Ansicht nach die hauptwirkungsmächtigsten Mechanismen, warum die Leute nicht schon viel früher und viel öfters in ihrem eigenen Interesse aktiv werden?
Das Problem, also wir haben ein großes Problem mit der jetzt angedrohten Kürzungspolitik der Bundesregierung. Das große Problem ist, dass sie sehr selektiv bestimmte Bevölkerungs-, bestimmte Beschäftigtengruppen überhaupt nur trifft. Die Kürzungspolitik der Bundesregierung trifft im Wesentlichen die Ärmsten der Armen. Sie trifft Erwerbslose. Sie trifft vor allen Dingen Menschen, die schon gar nicht mehr im Erwerbsprozess drin stehen. Und sie trifft insoweit nur Erwerbstätige, als Erwerbstätige Angst haben, sie könnten mal erwerbslos werden und könnten dann davon getroffen werden. Alle Erwerbstätigen, die noch irgendwie meinen, für sie kommt das alles gar nicht in Frage und sie haben einen mehr oder minder sicheren Arbeitsplatz, die haben in der Tat momentan, sind damit im Grunde, oder muss man sehen, dass da auch ein nicht unerheblicher Teil der Kolleginnen und Kollegen momentan unmittelbar sich nicht bedroht fühlen. Denn, wie gesagt, dieses Kürzungsprogramm der Bundesregierung zielt vor allen Dingen auf Erwerbslose ab, im weitesten Sinne Menschen, denen es schon schlecht geht und die im Grunde schon gar nicht mehr erwerbstätig sind. Insoweit ist es ganz wichtig, dass man in dieser Kampagne für den Herbst thematisch über dieses Kürzungspaket der Bundesregierung darüber hinausgeht, dass man die Gesundheitspolitik thematisiert, dass man eben thematisiert, dass es darum geht, sollen denn die Krankenversicherungsbeiträge, die die Arbeitnehmer alleine zu zahlen haben, immer weiter ansteigen, sollen denn die Kopfpauschale immer weiter ansteigen, bei trotzdem gleichzeitiger Verschlechterung der medizinischen Versorgung. Das ist ein Punkt, das berührt auch ganz breit dann eben Beschäftigte, Menschen, die noch das Glück haben, und davon gibt es ja Gott sei Dank eben noch eine große Mehrheit, halbwegs gute mehr oder minder gute Jobs auch zum Teil ja zu haben. Es ist darüber hinaus auch ganz wichtig, dass man die Auseinandersetzung thematisiert auf die gesamte Situation in den Kommunen, die Finanznöte in den Kommunen, weil natürlich alle Kolleginnen und Kollegen, die im öffentlichen Dienst tätig sind, eben davon in ihrer Berufsalltag und in ihrer Lebenssituation ganz stark betroffen sind. Und von daher muss man diese Themen sehr bewusst setzen, um eben eine große Verbreiterung hinzubekommen.
In Bezug auf die Zustände und Schikanen der Ärmsten, die dem arbeitszwangsähnliche Arbeitsverhältnisse gedrängt werden, auch in Mannheim relativ viele. Was hältst du von diesem neuen Testballon der Ministerin von der Leyen, die praktisch unter dem Deckmantel der Bürgerarbeit jetzt vorschlägt, Zwangsarbeit möchte ich nicht sagen, das ist vielleicht ein verharmlosender Vergleich, aber arbeitsdienstähnlichen Arbeitsverhältnisse weiter auszudehnen und eine sogenannte Brückearbeit anzubieten?
Ja, das lehne ich zumindest ab, weil es eben in der Tat so etwas ist wie Zwangsarbeit nicht ist. Wenn ich den Begriff aus der deutschen Historie nehme, ist es dann eher der Arbeitsdienst. Mhm. Man muss allerdings da auch wissen, dass es ja da durchaus auch Ansätze gibt, die zum Teil in der Linken verbreitet sind. Zum Beispiel, es gibt in der Linken ja das verbreitete Konzept der öffentlich geförderten Beschäftigung, die von dieser Bürgerarbeit nicht fürchterlich weit weg ist. Ich persönlich stehe auch diesem Konzept des öffentlich geförderten Beschäftigung sehr kritisch gegenüber, weil nämlich auch die öffentlich geförderte Beschäftigung immer...
Nur dann, wenn sie praktisch tariflich bezahlt wäre.
Das Konzept ist ja gerade, die öffentlich geförderte Beschäftigung hat ja gerade das zentrale Merkmal, dass sie eben nicht tariflich bezahlt wird. Wir sind dafür, dass man den öffentlichen Sektor massiv ausbaut, dass man 1 Million zusätzliche Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor schafft. Aber diese 1 Million Arbeitsplätze müssen alle bezahlt werden nach Tarifvertrag. Und zwar nicht nach irgendwelchen Wald- und Wiesentarifverträgen, die auch schon wieder katastrophal sind, sondern zentral nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Oder es müssen Tarifverträge sein, die sich ganz stark an diesen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes anlehnen. Und es müssen Arbeitsverhältnisse sein, die nicht prekär sind. Das heißt, es müssen Jobs sein, die mindestens sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit beinhalten, am besten Vollzeitarbeit. Und natürlich dürfen sie nicht befristet, sondern sie müssen unbefristet sein. Wir erleben ja momentan den Skandal, dass die Hälfte der Jobs, die im öffentlichen Dienst neu eingeführt werden, dass die alle befristet sind.
Ja, es gibt ja trotz jetzt insgesamt der Tendenz, den Sozialraub weiter durchzusetzen. Man wird gespannt sein, wie weit es dem Widerstand gelingen wird, vielleicht an einer anderen Stelle was zu verhindern. Da Es gibt ja dann demnächst nach den Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen wird ja die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundesrat gekippt. Jetzt ist noch im Eilverfahren sind noch eine ganze Latte von 30, 40 Schweinereien durchgesetzt worden bei der letzten Sitzung. Das können wir jetzt aber hier nicht zum Thema machen. Das führt bestimmt noch, das wäre jetzt Thema von einem eigenen Interview. Deswegen möchte ich dich vielleicht das abschließend nochmal fragen, wie du die Entwicklung der Diskussion innerhalb der Linken siehst, Zusammenarbeit mit der SPD, mit Grünen und welche Haltepunkte und welche Haltelinien es da gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch die erfreulichen Tendenzen in Kommunen, vormals privatisierte Bereiche wieder zu kommunalisieren. Die gibt es ja durchaus auch.
Ja, also wenn man sich die Entwicklung in NRW anguckt, finde ich die im Grundsatz gut und richtig. Und ich stehe voll und ganz hinter dem, wie unsere Genossinnen und Genossen in Westfalen das jetzt angehen, nämlich dass sie sagen, wir tolerieren die SPD, wir machen im Grunde genommen auch Gesetzesvorschläge mit, aber wir machen in jedem Fall nie mit, wenn es darum geht, dass die Gesetzesvorhaben, die dort vorgelegt werden, Personalabbau, Sozialabbau oder Privatisierung beinhalten. Dann ist das für uns ein Tabu. Bei allen anderen Sachen, die dort vorgelegt werden, wird man es sich genau angucken. Aber da ist zumindest sehr gut möglich, dass von der Linken mitgestimmt wird, dass damit also die Minderheitsregierung eine Mehrheit dann bekommt. Und ansonsten wird es natürlich auch darum gehen, dass die Linke sicherlich ja eigene Anträge auch einbringt im Interesse der Menschen in NRW. Und da wird man dann ja auch mal erwarten können, dass Rot-Grün dann auch mal in dem einen oder anderen Fall dort mitstimmt, wenn sie auf der anderen Seite immer ein großes Interesse hat, sich die Stimmen von der Linken in NRW zu holen.
Wir danken für das Gespräch.